Ich habe zum Anfang hier noch einen kleinen Nachtrag, den ich hier machen möchte, / muss, zu dem guten ETA Hoffmann. Denn nachdem ich in der letzten Folge großspurig die Schuld an unsere alten Schulen weitergereicht habe, dass sie uns literarisch so schlecht ausgebildet haben, haben wir auf Discord zuerst von deinem früheren Klassenkameraden Dennis eine Nachricht bekommen, mit einem Foto von eurer Literaturliste aus der 9. Klasse.
Dass der das auch noch hat.
Auf der sehr wohl der gute Ernst Theodor Amadeus draufstand, mit dem Buch Die Fräulein von Seuderi. Und jetzt wäre das nicht genug. Ja, erzähl
ich
das.
Ich bin mir jetzt schon wieder nicht ganz sicher, aber also er war streng genommen nicht mein Klassenkamerad. Er ging in die Parallelklasse.
Ah, okay. Also du meinst, es gäbe noch
ja,
eine Schlupfloch.
Ich könnte mich jetzt versuchen, aus der Schlinge zu ziehen, indem ich sage, es stand nicht auf meiner Liste. Und ich, also es gab auf jeden Fall Bücher, die Pflicht waren, und es gab Bücher, die man picken konnte.
Aha.
Es stand wahrscheinlich auf dieser Liste, wahrscheinlich hat Dennis recht. Und aber ganz ehrlich, was stand da für ein Datum? 2005, ne?
Ja, irgendwie so.
Also fast 20 Jahre her. Leute.
Ich kann mich da leider nicht so
du
gut rausreden.
Du hast aber Der Sandmann gelesen, ne?
Ich habe parallel dazu wirklich, glaube ich, am gleichen Tag von einer Klassenkameradin von mir, von Wiebke, liebe Grüße, eine Sprachnachricht gekriegt, dass wir nicht nur auch ETA Hoffmann im Deutschunterricht hatten, sondern ausgerechnet auch noch Der Sandmann lesen mussten. Jetzt weiß ich auch, weißt du noch, als ich nach der Geschichte, als du das gesagt hast, nach der Auflösung meinte, diese Geschichte mit diesem Augensammler kommt mir so merkwürdig bekannt vor. Deswegen. Aber Wiebke hat auch direkt schon in ihrer Sprachnachricht gesagt, ich zitiere, du hast, glaube ich, gar nicht gelesen. Ich weiß nicht, vielleicht hattest du auch nicht mal das Buch. Das beschreibt meine Motivation damals sehr gut. Ja. Von daher nehme ich hiermit jegliche
Nur
Schuld.
Weil man etwas in der Schule hatte, heißt man nicht, dass man sich auch damit beschäftigt hat.
Korrekt, sogar eher das Gegenteil bei mir manchmal. Also hiermit nehme ich jegliche Schuld wieder von unserem Bildungssystem weg und zurück auf meine Schultern.
Moin und herzlich willkommen bei Geschichten aus dem Altbau, dem Grusel-Podcast mit dem X-Faktor, mit Christoph Wellbrock und Josh Kliemann. Am Ende jeder Folge liegt es dann an Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Fakten von Fiktion zu trennen und zu entscheiden, ob die Geschichten auf wahren Ereignissen basieren oder ob Christoph und Josh sich alles nur ausgedacht haben.
Und bevor wir dazu kommen, ob unsere letzten zwei Geschichten voller schauriger Ereignisse, mysteriöser Vorkommnisse und unerklärbarer Phänomene einen wahren Kern enthalten haben, hier die kleine Spoilerwarnung, denn die neuen Geschichten von Folge 118 beginnen ab 28 Minuten und 29. Und jetzt lösen wir Christophs Geschichte auf mit dem wunderschönen Titel Ungesunder Menschenverstand.
Na Josh, hast du dich heute besser vorbereitet?
Selbstverständlich, nach der Peinlichkeit. Ich habe aber keine wütende Nachricht bekommen. Ich bin ganz froh darüber.
Ja, du, verzeih mit dir gehen sie alle immer nicht so hart ins Gericht wie mit mir. Ich sag das gefühlt jede zweite Folge, du bist hier der Liebling, ich bin immer nur der zum Draufhauen. Christoph.
Aber du haust auch selber einfach mehr drauf, ich glaube deswegen.
Auf dich?
Nee, also ja, auch auf mich, aber generell, auf
Wieso?
Sachen.
Wieso?
Du bist eher der ungehobelte Klotz.
Nee, das finde ich überhaupt nicht.
Doch. Wir sind wie Bud Spencer und Terence Hill und du bist Bud Spencer und ich bin der smarte, charmante, hübsche.
Aber vom Aussehen bin ich Terence Hill und von der Art bin ich vielleicht.
Du hast die Augen von Terence Hill. Ich habe die Frisur von Terence Hill. Also die Haarfarbe.
Ja.
Wir geben
zusammen. Nee, du siehst schon ein bisschen aus wie Terence Hill, das muss ich schon zugeben.
Das ist ein sehr gutes Kompliment.
Ja, du bist ein schöner Mann.
Danke. Du bist ein ziemlich breiter, massiver Mann, den ich eben auf dem Bild gesehen habe. Leute, ich durfte ein Bild von Christoph sehen.
Das nicht. Da wollen die das alle sehen. Das ist so peinlich, das Bild.
Doch, das kommt. Ich sehe die eh demnächst bei Instagram. Ich sag's
dir. Geil. Das kommt für eine Sekunde in die Story und jeder, der Screenshot hat, Glück gehabt.
Sehr schön. Also, in Christophs Geschichte Ungesunder Menschenverstand ging es um einen Jungen, der Zeit seines Lebens kerngesund war. Aber genau das ist das Problem, denn er hat schon immer Zeit seines Lebens alle beneidet, denen es eben nicht so gut geht, denen Gliedmaßen fehlten, die in einen Rollstuhl gefesselt waren oder auch sehbehindert waren. Das hat ihn so sehr gewurmt, dass er irgendwann in seiner Kindheit aus Neid an eine, ich glaube, Klassenkameradin, irgendein Mädchen, das mit einer Augenklappe durch die Gegend lief.
Die war blind.
Die war blind, okay. Da war er so neidisch drauf, dass er das auch wollte und hat sich deswegen, wie man das halt so macht, mit einer Soft-Air in sein Auge geschossen, in der Hoffnung, auch auf diesem einen Auge zu erblinden. Nee, er ist selber mit der Augenklappe rumgelaufen.
Vorher hat er
genau.
Erst zu Hause.
Ja, genau, weil er so neidisch war.
Ja.
Und zu seiner Enttäuschung hat das nicht so richtig funktioniert und er ist wieder vollkommen verheilt. Also sein Auge, er hat sein Augenlicht nicht verloren. Das hat ihm jedoch eine Berufsperspektive eröffnet, denn dadurch, dass er noch vernünftig gucken konnte, hat er es geschafft, erfolgreich Fotograf zu werden. Wobei sein Lieblingsmotiv dabei Menschen mit körperlichen Beeinträchtigungen waren. Er hat, glaube ich, eine Ausstellung auch gemacht mit diesen Bildern von irgendwelchen körperlich Behinderten. Und dabei gefallen mir diese Bilder manchmal auch etwas zu sehr, sag ich mal. er war also nicht geheilt von seinem Drang, sich selbst zu verstümmeln. Ganz im Gegenteil sogar, denn er hat dann irgendwann endlich den Plan gefasst, seinen Körper so anzupassen, wie er das für richtig hält. Und hat sich deswegen mit einer Schrotflinte in seinem Garten hingesetzt, mit seinem Handy, hat auf dem Handy schon den Notruf vorgewählt und schießt sich dann, ich glaube, in seinen Oberschenkel, ins Bein auf jeden Fall.
Ja.
In der Hoffnung halt, dass er damit sein Bein so verliert. Dann drückt er auf Anrufen auf seinem Handy.
Aber er hat sich vorher das Bein abgebunden,
stimmt. Ja, so war das, genau. Und er drückt dann den Notruf und merkt dann aber, dass er vergessen hat, dass er in seinem Garten keinen Empfang hat. Und sein Bein blutet dann doch etwas sehr doll. Und er denkt schon, jetzt ist es vorbei, weil er es nicht mehr zurückschafft, irgendwie Empfang zu finden. Aber ich glaube, seine Nachbarin findet ihn dann da. Irgendwer findet ihn. Ich glaube, seine Nachbarin.
Vermieterin, glaube ich.
Vermieterin. Und die findet ihn noch, bevor er verblutet. Und er wird ins Krankenhaus gebracht. Doch für sein Bein kommt jegliche Hilfe zu spät und es muss ihm amputiert werden. Also ein Happy End für unseren Protagonisten.
Richtig, ja.
Und natürlich haben wir euch gefragt, ob ihr glaubt, dass diese Geschichte wahr ist. Und 90% sagen, sie ist wahr.
Oha.
Und 10% sagen, sie ist falsch. Und ich habe meine Meinung ja schon beim letzten Mal kundgetan. Ich weiß, dass es dieses Phänomen gibt und ich glaube, dass es diesen speziellen Fall nicht gegeben hat von diesem Mann, sondern dass du einfach gesagt hast, du nimmst dieses Phänomen von dieser, ich möchte es eine geistige Krankheit nennen, aber bin ich gespannt, was da jetzt gleich kommt, dieses, was auch immer das ist, und hast darauf eine Geschichte aufgebaut, aber nach unseren Regeln ist es damit eine wahre Geschichte und deswegen würde ich sagen, sie stimmt.
Hm.
Oh, jetzt kommt ein Aber. Würdest du sagen, sie ist nicht wahr? Erzähl.
Doch. Das okay. Würde ich schon sagen. Doch, sie ist wahr. Die ist auf jeden Fall wahr. Deine Herleitung würde ich am liebsten ein bisschen kritisieren. Aber du hast ja gesagt, sie ist wahr. Von daher kann ich da eigentlich nicht.
Du möchtest meine Herleitung immer kritisieren.
Die Geschichte, so wie sie passiert ist, ist auch so passiert.
Ach was,
es
wirklich?
Es gab diesen konkreten Fall. Und dein Phänomen, was du beschrieben hast, ist nicht das Phänomen, was ich beschrieben habe.
Oha.
Deswegen der nächste Punkt, den ich kritisiere, ja, ja. In Anführungszeichen.
Faire Kritik, genau. Ich zahle trotzdem mir kein Geld heute.
Nein. Du sprichst von dem Phänomen der sogenannten Xenomelie. Das beschreibt das Gefühl, dass ein oder mehrere Glieder des eigenen Körpers nicht dem eigenen Selbst angehören.
Xenofremd?
Das hast du letzte Folge vor zwei Wochen beschrieben. Ne?
Ja.
Genau. Wovon ich gesprochen habe, beziehungsweise der Protagonist aus meiner Geschichte, der leidet unter BIID, dem Body Integrity Identity Disorder, auf Deutsch der Körperintegritätsidentitätsstörung. Und diese Krankheit beschreibt den krankhaften Wunsch, eine körperliche Behinderung tatsächlich zu bekommen.
Ah, okay, es geht nicht darum,
das gehört nicht zu mir, sondern okay. Die wollen wirklich verstümmelt, verkrüppelt, behindert sein. Die wollen blind sein, querschnittsgelähmt sein, taub sein, eine Amputation hervorrufen.
Passt auch ehrlicherweise viel besser zu deiner Geschichte, weil es bei dir nicht so ist, dass er die gesamte Zeit sein Bein scheiße findet oder
genau.
Sowas. Ja,
genau.
Hast recht, bin ich bei dir.
Genau, und diese Erkrankung beginnt in der Regel im Kinder- und Jugendalter, wie eben auch deswegen bei mir dieser Zeitsprung auch wieder, dass er schon als Kind da irgendwie Bock drauf hat. Und genau, die Story, um die es geht, die beschreibt das Schicksal von George Bowyer oder Bowyer. Der hat sich tatsächlich 1992 das Bein mit einer Schrotflinte abgeschossen. 10 Tage lang haben die Ärzte versucht, das Bein zu retten. Hat nicht geklappt. Zum Glück.
Aber George, hat er gesagt, also weil das frage ich mich jetzt gerade, hat er gesagt die ganze Zeit von wegen, nee, ich möchte nicht, dass es gerettet wird und...
Nee, ich glaube, das kann er nicht. Die müssen das ja machen. Die haben ja einen Auftrag. Hier, Hippokratische Eid und so.
Ja, aber
wobei, da geht es ums Leben retten, ne?
Ja, wenn er sagt, er weigert sich...
Weiß ich gar nicht genau.
Ich weiß es auch nicht.
Vielleicht hat er da nicht so viel zu melden.
Kann auch sein.
In dem Moment.
Ja.
Auf jeden Fall, genau, hat er das gemacht und war auch genau wie in meiner Geschichte. Er hat sich das da alles hingelegt, hat da ein Turner-Kit dabei gehabt, hat sein Handy dabei gehabt. Der hatte dann auch tatsächlich keinen Empfang. Seine Vermieterin hat ihn dann gefunden. Und die Story, dass er Fotograf ist, dass er lauter behinderte Leute, verkrüppelte Leute fotografiert und so, die habe ich mir dazu gedichtet. Mhm. Auch die Geschichte aus seiner Kindheit habe ich mir dazu gedichtet. Genau, der Rest ist tatsächlich so passiert und danach hat er gesagt, dass er sich endlich vollkommen gefühlt hat. Das ist nämlich krass. Auch ein Zustand, den diese Menschen mit dieser Behinderung erreichen möchten.
Das wäre meine Frage jetzt auch. Ist das dann immer mit einer Behinderung gegessen?
Das ist eine gute Frage. Das kann ich dir nicht sagen.
Okay, weil ich frage mich
aber
immer
ich
so
glaube,
ein bisschen...
er hat danach nicht nochmal was gemacht. Ich glaube, okay. Er hat dann diese eine Amputation, eine Behinderung und die reicht ihm dann. Er hat dann auch gesagt, auch wie in meiner Geschichte, das habe ich sozusagen nicht zitiert, aber mit drüber genommen, dass er das Einzige, was er bereut tatsächlich, dass er es einfach nicht viel früher gemacht hat. Und das Schicksal von George wurde sogar verfilmt. Und zwar von Melody Gilbert mit dem Film Hole. Dieser kam 2004 raus.
Also
und
gesamt, also
genau, auf Englisch Hole, genau. Ja. Also nicht Hole mit das H, Loch. Sondern Hole mit WH. Und in diesem Film geht es um das Schicksal von George und um das Schicksal von vielen weiteren Menschen, die unter der Body Integrity Identity Disorder leiden.
Ist das dann ein Dokumentarfilm?
Ja, genau, ist ein Doku.
Okay, kein Spielfilm.
Ja, nee,
okay.
Nee. Ist eine Documentary, wie der Amerikaner sagen würde.
Du meinst ein Documentary? Documentary? Oh. Ich bin mir gar nicht ganz sicher.
Das, das habe ich öfter mal, solche Sachen.
Das macht gar nichts.
Aber
das,
es gibt ja manche Sachen, die weird sind. Ich habe da genau dazu, wobei es ist ein Documentary ist ein dummes Beispiel, aber genau dazu habe ich letzten lustigen Instagram-Kanal gefunden, der genau das macht. Das ist immer so ein Typ und der ist dann so der Lehrer.
Das habe ich auch gesehen, mit diesem von wegen, keine Ahnung, Lead und ja. Led oder irgendwie.
Ja,
und
das ist halt das habe ich habe das alles von ihm reingezogen und dachte so, wirklich, wenn Leute sagen, Englisch ist eine einfache Sprache.
Englisch ist gerade grammatikalisch und grundsätzlich eine einfache Sprache, hat einfach nur scheiße viele Ausnahmen. So, das ist halt die Sache.
Ja.
Englisch ist halt so, das hat unfassbar viele Ausnahmen. Wenn man die nicht kennt, ist halt einfach scheiße. Aber alles andere ist ziemlich simpel. Vergleichsweise.
Ja, aber ich habe das oft, auch so, manchmal so, dann ist es so, ist es, zum Beispiel letztens hatte ich auch so einen Namen. Und dann war ich so, der war irgendwie L-E-V-Y. Und dann war es so, Levi oder Levi. Und das ist so, ja, keine Ahnung. Ja. Woher soll ich das wissen?
Das ist aber, glaube ich, das kommt halt davon, wenn man relativ viel Englisch auch durchs Lesen einfach lernt. So, du musst es ja alles einmal gehört haben, um zu wissen, wie man es ausspricht.
Und ja, das stimmt.
Wenn du es halt liest, keine Ahnung, wenn du sowas wie read und read, schreibt sich genau gleich. Ist
aber
einfach,
auch mit head und heat und so, da komme ich auch immer durcheinander. Also,
ja. Aber es ist, glaube ich, es geht, glaube ich, sehr vielen Menschen so.
Ja, wahrscheinlich.
Das ist nicht so außergewöhnlich.
Oha, 90% wussten es, beziehungsweise lagen richtig. Du auch wenn deine Herleitung nicht ganz richtig war. Aber
hey,
ja.
Jetzt hör doch mal auf, darauf rumzuhalten.
Und der Clou ist natürlich auch bei mir in der Geschichte, dass mein Protagonist eben alles andere als kerngesund ist. Sondern halt, ein Kind ist, krank ist und unter
ich glaube, jeder
Krankheit leidet.
Das verstanden.
Wollte ich nur noch einmal hervorheben. Und jetzt kommen wir zu der zweiten Geschichte. Gebraucht wie neu. Oh. Und da bin ich auch schon wieder, oder wir, glaube ich, sogar in Teufels Küche gekommen.
Oha, warum diesmal?
Ja, wir haben schon wieder ganz viel Scheiße erzählt. Aber da komme ich gleich
zu.
Ja,
okay.
Und ich glaube, ich mache es jetzt schon wieder falsch. Auf jeden Fall, ich versuch's jetzt wirklich zu umschreiben, damit ich nicht schon wieder ins Fettnäpfchen trete. Aber ich sag's einfach mal so, ein studierter Mediziner.
Ach so, ja, das, ich weiß, was du meinst.
Ein studierter Mediziner, der sich hauptberuflich mit toten Menschen, mit Leichen beschäftigt, ist während seiner Arbeit mal wieder spät quasi in seinem Büro und schneidet eine Leiche auf. Und diese Leiche ist ganz besonders, denn sie ist von einem jungen Mann. Er ist 19 Jahre alt. Allerdings sieht diese Leiche einfach nicht so aus, als wäre sie von einem 19-Jährigen, denn auch wenn 19 Jahre nicht unbedingt ein Alter ist und dieser Mann nicht besonders alt geworden ist, hat man dennoch nach 19 Jahren ein paar Gebrauchsspuren an seinem Körper, äußerlich sowie auch innerlich, an den Organen und so weiter und so fort. Und diese Leiche hat weder einen Kratzer, einen blauen Fleck, ein Muttermal, nix. Und auch die Organe sehen aus, als wären sie von einem Kleinkind oder Neugeborenen. Also weisen, du hast es beschrieben, keinerlei Verfärbung auf und irgendwie ist diesem Mann nicht so ganz klar, wen er da eigentlich vor sich unter Messer hat. Und er schneidet den halt natürlich auch auf und macht eben seinen Job. Und auf jeden Fall ist diese Leiche auch Opfer eines Verbrechens, möchte man vermuten, denn es gibt noch einen Anruf und am Telefon ist der der Mordermittler oder Kriminologe eben der Stadt. Wie heißt der noch? Bruns heißt er. Und der ist dran und der ist auch ganz hektisch. Der sagt sofort, Mensch, was ist denn los? Hast du ihn schon aufgeschnitten und kannst du was irgendwie zur Todesursache sagen? Und das ist nämlich der nächste Punkt. Er kann nicht sagen, woran dieser Mensch gestorben ist. Und das ist eigentlich sein Job. Und das kann er auch immer. Und in diesem Fall kann er es nicht. Und Bruns sagt dann auch, das ist total komisch, er hat einen Ausweis, er hat einen Schülerausweis, er hat alle möglichen Personalausweise und Dokumente über diesen Toten, aber niemand kennt ihn und seine Schule kennt ihn nicht und der wohnt auch nicht da, wo er wohnen soll, weil dieses Haus gibt es gar nicht, also die Straße endet mit einer anderen Hausnummer und es ist alles ganz mysteriös und das endet dann tatsächlich, lässt er uns da ein bisschen im Dunkeln stehen, denn Bruns sagt, ja, das ist wohl tatsächlich eine Nummer zu hoch für uns oder zu groß für uns. Mhm. Und damit endet diese Geschichte. So, und ich kann ja mal sagen, was ihr gesagt habt. Ich glaube, es war dieses Mal nicht ganz so eindeutig wie bei meiner Geschichte. Es war wieder ziemlich durchwachsen. 36% von euch sagen, das ist wahr. Und 64% von euch sagen, das ist falsch. Ich schließe mich dem Underdog an. Ich sage, das ist wahr. Ich wollte euch eine Sache tatsächlich gespoilert. Hat aber nichts an der Tatsache geändert, dass ich mich schon hier während deiner Geschichte festgelegt habe, auch wenn ich überhaupt keine Ahnung habe, ob das, also ich sag einfach, dass es war, ich kenne diesen Fall nicht. Bei Jonathan Hirsch hat es bei mir irgendwie geklingelt, ist aber ja scheinbar auch Quatsch, dass es bei mir geklingelt, weil Jonathan Hirsch ist ein Easter Egg. Und da bin ich jetzt gespannt auf die Auflösung. Mhm. Ich sage aber trotzdem, die Geschichte ist wahr.
Dann musst du heute wieder Geld bezahlen.
Nein! Ach, laber doch keinen.
Kommen wir gleich zu. Es ist ein bisschen spooky, aber tatsächlich habe ich mir die komplett ausgedacht.
Das ist aber eine geile ausgedachte Geschichte. Da hätte ich wirklich gedacht, das ist schon mal genau so passiert.
Geil.
Mit dem Ende, gut, das Ende hättest du mir jetzt vielleicht verraten sollen. Aber manchmal bist du ja auch einfach schreibfaul, aber. okay. Scheiße, wäre irgendwie ein geiler Case gewesen. Wie von diesen ganzen hier, wie dem Summerton Man und so.
So, Summerton Man, wie nennt man nochmal die Leichen, die man findet?
John Doe.
Was heißt Doe auf Englisch, auf Deutsch? Nein, das ist eine andere Doe.
Oder Doe, Geld.
Hirschkuh. Und das ist mein Easter Egg. Jonathan Hirsch ist einfach die deutsche Übersetzung von John Doe.
Ach, leck mich doch am Arsch. Wie hast du es geschrieben?
Wie?
Doe.
D-O-E wird es geschrieben. Nicht Doe wie der Teig. Jonathan Teig. Jonathan Teigtasche. Nein, es ist Jonathan Hirsch, ist einfach meine deutsche. Erstmal finde ich, es klingt cool. Jonathan Hirsch ist.
Ja, Jonathan cooler. Hirsch klingt mega geil. Ja. Jonathan Hirsch, als du das vorgelesen hast, habe ich gedacht, das ist der Name des Toten.
Ja.
Jonathan Hirsch.
Ich finde so, Hirsch der, ist ein geiler Nachname.
Der auch. Tote Sohn des reichen Hirsch.
Ich hatte mir halt überlegt, wie nenne ich den? Und dann habe ich mal geguckt, John Doe, Doe, Hirschkuh, Jonathan Hirschkuh ist irgendwie komisch. Aber ich fand dann, Jonathan Hirsch ist einfach ein geiler Name. Deswegen heißt der so. Ich wollte einfach mal was über eine Autopsie schreiben, bei der irgendwas dann komisch ist mit dem Körper. So, man schneidet ihn auf, merkt, irgendwas stimmt hier nicht. Erst hatte ich überlegt, ob dann nach und nach irgendwie Organe verschwinden und dann zum Schluss der Körper woanders ist oder irgendwie sowas. Und dann ist am Endeffekt aber geendet, dass ich halt quasi so einen neuen Körper hatte, der älter ist, aber komplett neue Organe hat. So, und das einfach nur irgendwas. Ich wollte gar nicht, was zu doll ist, sondern einfach, irgendwie ist es einfach unerklärbar komisch.
Das hätte aber ja auch echt so ein Phänomen sein können.
Ja, ja. Also gut, das ist für dich.
Cool, also da muss ich sagen, Hut ab. War ein geiler Trope für komplett aus deinem Kopf.
Hätte
ich dir gar nicht zugetraut. Nein, Spaß.
So, pass auf. Und jetzt kommen so zwei Sachen. Einmal habe ich dann beim Schreiben nochmal geguckt, weil ich dachte, es gibt so einen Film, die Autopsie der Jane Doe. So. Habe ich noch nicht gesehen, aber dann, als ich die Geschichte so halb fertig hatte, dachte ich, ich gucke mal ganz kurz in die Zusammenfassung von diesem Film und gucke mal einmal ganz kurz, worum es da geht. Und dann habe ich gemerkt, okay, das geht aber in eine ziemlich ähnliche Richtung.
Ja.
Das gefällt mir nicht, weil also es war dann irgendwie in dem, das schneiden sie auf, ich glaube, alle Organe sind verbrannt.
Das ist jetzt hier wie mit dem E.T. Hoffmann. Ja. Kommt mir aber bekannt vor hier. Ach, huch. Habe ich ja damals schon in der 7. Klasse geguckt.
Das Ende vom Film geht zum Glück in eine ziemlich andere Richtung, okay, nach dem, was ich gelesen habe und so. Das wird alles ein bisschen doller und so. Aber okay, der Anfang war auch so von wegen, okay, die ist halt tot, man weiß nicht woher, aber dann die Organe ist ganz anders. Mhm. Und dann scrolle ich so durch den Wikipedia-Artikel und sehe bei der Besetzung, dass der Hauptdarsteller von einem Schauspieler namens Hirsch gespielt wird.
Nein!
In dem Moment hatte ich den Namen schon fix. Und Emil Hirsch spielt halt einfach die Hauptrolle in dem Film. Da hatte ich den Namen aber schon fest. Und dachte, was ist das denn für ein
geil,
krasser Zufall?
Das ist ja mega irre. Ein unerklärbares Phänomen.
Und dann war noch ein Kommentar bei Instagram und ich habe noch eine Nachricht bekommen von zwei verschiedenen Leuten, die beide meinten, hey, ich weiß, woher das kommt. Jonathan Hirsch, das ist in Bezug ein Easter Egg auf John Deere.
Ja, das so ist doch das, was ich meinte.
Und dann habe ich, da hat mir noch wer anderes geschrieben, meinte von wegen hier, ich weiß, woher das kommt, John Deere. Ich meinte so, ey, was meint ihr damit? Ich check das nicht. Wenn du John Deere Leiche googelst, dann findest du einen Bericht über einen 19-Jährigen, der
nein,
ist auch so alt wie in meiner Geschichte, der tot neben dem Gleisbett gefunden wurde in Deutschland. Den findest du darunter, weil der anscheinend eine Ausbildung bei John Deere gemacht hat.
Dem Trecker.
Dem Treckerbetrieb da.
Ja.
Der ist aber auch fucking 19, das war bei mir auch schon fix in dem
aber
Moment.
Aber bei dem war es mit der Leiche komisch.
Nee, ich habe dann irgendwie gelesen, also Obduktionsbericht hieß es dann, es konnten keine Verletzungen gefunden werden, die typischerweise durch eine körperliche Auseinandersetzung entstehen. Da dachte ich erst, ist der auch unversehrt, aber nee, der wurde wohl von einem Zug erwischt. Und ich glaube, die Beschreibung, also diese Umschreibung war so gewählt, um zu sagen, dass es keine Fremdeinwirkung gab.
Okay.
So. Man weiß, wie der gestorben ist. Wie gesagt, der okay, wurde von einem Zug erwischt. Mhm. Aber als ich das noch gegoogelt habe, dachte, okay, John Deere, Leiche, und da findest du auch einen 19-Jährigen. Das war gruselig.
Das sind echt krass Zufälle.
Also das fand ich ziemlich abgefahren. Aber ja, das mit dem John Deere habe ich erst, nachdem die Folge schon draußen war, erfahren.
Ich habe es dann auch nicht mehr gegoogelt oder so mit dem John Deere. Ich hatte mich einfach so festgelegt. Ja, das ist bestimmt passiert.
Ja, und das fand ich auch, ich lese den Kommentar von wegen, oh ja, kenne ich, John Deere. Und ich dachte so, was kennst du? Das hat nichts damit zu tun. Ja, das war meine Geschichte, gebraucht wie neu. Christoph hat es zumindest einen Euro gekostet und das ist dann ja schon wert gewesen.
Ach so, aber, ja, wir müssen noch mal kurz was erzählen.
Ach so, ja.
Wir haben ja schon wieder richtig viel Unsinn erzählt und ihr habt schon zu Josh gesagt, wir sollten noch einen Podcast machen. Gefährliches Halbwissen aus dem Altbau, weil wir hier so viel Unsinn erzählen und hier jedes Mal immer ein Nett von euch aufs Dach kriegen. Das ist gar nicht als Kritik an euch gemeint, das ist ganz im Gegenteil. Es ist löblich, wenn ihr uns auf Sachen hinweist. Denn Pathologie und Gerichtsmedizin oder Rechtsmedizin werden allerdings, Leute, häufig verwechselt, beziehen sich allerdings auf unterschiedliche medizinische Disziplinen. Bei der Pathologie ist der Fokus, dass sie sich mit der Erforschung von Krankheiten befasst, insbesondere deren Ursachen, Entstehung und Auswirkungen auf den Körper. Also die Pathologie untersucht krankhafte Veränderungen von Geweben und Organen. Ziel ist die Diagnostik und Erforschung von Krankheiten, um die medizinische Versorgung lebender Patienten zu verbessern. Rechtsmedizin ist die forensische Medizin, ist ein Teilgebiet der Medizin, das sich mit der Untersuchung von Todesfällen und Verletzungen befasst, die möglicherweise in einem rechtlichen oder kriminellen Kontext steht. Das Ziel ist die Unterstützung der Justiz bei der Aufklärung von Verbrechen oder ungeklärten Todesfällen durch medizinische Analysen. So, und jetzt mal Butter bei die Fische, Josh. Wusstest du das? Also Pathologie, habe ich gedacht, ja, der landet in der Pathologie. Also,
nee,
in der Leichenhalle.
Habe ich mich nicht so
für
viel.
Für mich exakt dasselbe gewesen.
Ja, dachte ich auch. Also für mich war
aber
es
hast
so.
Hast du das in der Geschichte falsch gemacht? Oder hast du gar nicht Pathologie gesprochen und ich habe das einfach nur benutzt, das Wort? Also so ist gar kein Front oder so, ne?
Ich sage irgendwas, es ist irgendein Institut.
Ja.
Vielleicht sage ich pathologisches
Institut.
Also
ich hab das nicht gewusst.
Ich hatte halt so ein bisschen recherchiert im Vorhinein. Ich habe in erster Linie mich hauptsächlich recherchiert, was die Organe angeht, wie die aussehen.
Das hat man gemerkt.
Und auch in welcher Reihenfolge man die aus dem Körper entnimmt und wie der Schnitt und so weiter ist. Aber dieses Ganze, ich habe einmal kurz versucht rauszufinden, wer liefert so eine Leiche eigentlich ein und wem muss dann so ein Pathologe oder wer auch immer Rechenschaft leisten.
Achtung, vorsichtig, ein Pathologe.
Aber
jetzt hast du schon wieder falsch gemacht.
aber wem muss der quasi, wer ruft bei dem an, um nach einem Update zu fragen? Und da habe ich mir schon gedacht, okay, wahrscheinlich ist das verkehrt, aber.
Also ja, ich habe das nicht gewusst. Aber ich sage jetzt einfach mal, dass die Hollywood- und Fernsehwelt das immer falsch macht. Und deswegen weiß ich es auch nicht. Aber ja, jetzt haben wir es einmal klargestellt, Leute. Jetzt habt ihr wieder was gelernt. Ihr lernt hier auch einfach was.
Mhm.
So, also freut euch, wenn wir Unsinn erzählen, weil dann lernt ihr was daraus.
Das ist nur immer genau, es ist nur immer verzögert. Ihr müsst immer.
Wir testen euch.
Das ist ganz, ganz wichtig. Alles, was wir erzählen, erstmal nicht glauben. und ein bisschen abwarten. Genau. Und zwei Wochen später, dann haben wir das
wie
Schwarm.
Immer, wie mit allem im Internet.
Wie mit allem im Internet.
Kritisch aber hinterfragen, Leute.
So zwei Wochen später haben wir ein bisschen Schwarmintelligenz mit reingebracht von euch und dann können wir korrigieren. Und ab da kann man tatsächlich ab und zu Wissen mitnehmen hier aus dem Podcast.
Ja.
Wieder einmal haben Josch und Christoph die Grenze zwischen Realität und Illusion überschritten. Wie ging es Ihnen beim Hören der letzten zwei Geschichten aus dem Altbau? Konnten Sie Wahrheit von Fiktion unterscheiden?
Jetzt machen wir eine kurze Werbeunterbrechung.
So, ihr Lieben, jetzt machen wir für einen kurzen Moment einen kleinen Ausflug nach Hollywood, denn wir möchten euch informieren, dass ihr ab sofort auf Disney Plus die vierte und neue Staffel Only Murders in the Building schauen könnt. Podcast-Trio Mabel, Charles und Oliver sind mal wieder damit beauftragt, einen mysteriösen Mord aufzuklären, der sie in Hollywood erwartet, wo ein Filmstudio einen Film über ihren Podcast vorbereitet. Allerdings ist es natürlich, wenn ihr die anderen Staffeln gesehen habt, auch hier nicht alles so, wie es scheint. Natürlich ist diese Staffel auch mal wieder mit absoluten Stars besetzt. Steve Martin, Martin Short und Selena Gomez sind dabei und werden unter anderem unterstützt durch großartige Gaststars wie Meryl Streep, Eva Longoria, Zach Galifianakis, Melissa McCarthy und vielen anderen. Die vorherige Staffel wurde im Juli für 21 Emmy Awards nominiert. Deswegen könnt ihr davon ausgehen, dass auch diese Staffel sehr, sehr gut sein wird. Wenn ihr Bock auf die Serie habt, dann streamt die neue Staffel von Only Murders in the Building exklusiv auf Disney Plus. Wenn ihr noch ein Abo braucht und noch kein Abo abgeschlossen habt, dann geht einfach auf www.disneyplus.com. Den Link findet ihr auch in unseren Shownotes. So Leute, auch der September bleibt lecker mit HelloFresh, denn in diesem Monat könnt ihr ganz besondere herbstliche Gerichte nachkochen und bestellen, die perfekt zu dieser Jahreszeit passen. Ich möchte euch heute mal die Spicy Coconut Curry Beef Noodle Soup ans Herz legen. Eine würzige Kokosnuss-Curry-Suppe mit Rindfleisch und Nudeln, serviert mit Pak Choi und Napa-Kohl. Ich bin schon ein bisschen heiß im wahrsten Sinne des Wortes auf den Herbst und freue mich dann, eine richtig leckere Nudelsuppe zu essen, die einen innerlich so richtig aufwärmt. Wenn ihr das Ganze mal ausprobieren wollt, noch nie Kunde wart oder wieder Kunde werden wollt, könnt ihr mit unserem Code HFALTBAU bis zu 120 Euro in Deutschland sparen. Wenn ihr noch nie Kunde gewesen seid und komplett neu bei HelloFresh anfangt, bekommt ihr jetzt für einen kurzen Zeitraum ein gratis Dessert für ein Jahr in jeder bestellten Box dazu. Auch in Österreich und der Schweiz warten natürlich auch Rabatte. Die Infos, wie viel ihr da spart, bekommt ihr in unseren Shownotes. Die Vorteile, warum und wieso man HelloFresh bestellen sollte oder mal ausprobieren sollte, haben wir euch ja schon mehrmals aufgezählt. Ihr kocht unter anderem viel stressfreier und lecker. Ihr müsst nicht mehr einkaufen gehen. Ihr müsst euch keine Gedanken mehr machen. Ihr habt einfach einen Katalog an Essen. Den könnt ihr euch zusammenstellen, eure Gerichte, und dann bestellt ihr euch das einfach. Und dann müsst ihr es auch selber kochen, was cool ist, wenn man auf jeden Fall auch gerne kocht. Und das Ganze ist auch schnell und einfach. Das heißt, ihr braucht nicht irgendwie eine Kochausbildung, um lecker mit HelloFresh zu essen. Wie gesagt, der Code HFALTBAU, der steht natürlich wie immer auch in den Shownotes.
Jetzt machen wir eine kurze Werbeunterbrechung.
Ich bin ja jemand, dem es immer schwerfällt, neue Routinen, die einem auch gut tun, ins Leben zu integrieren. Da muss man mir das in der Regel immer sehr, sehr einfach machen, damit das klappt. Und unser Werbepartner AG1 hat es mir da sehr, sehr einfach gemacht. AG1, für alle, die es nicht kennen, das ist dafür da, um euch täglich ein Nährstofffundament zu bieten. Das ist ein Pulver, das besteht aus mehr als 70 Zutaten aus natürlichen Lebensmitteln. Und damit spart man sich dann zum Beispiel sehr viele andere Nahrungsergänzungsmittel, da ihr damit schon super viele wichtige Vitamine, Mineralstoffe und so weiter aufnehmt. Christoph und ich nehmen es jetzt beide seit einer ganzen Weile und das wird sehr schnell zu so einer Art morgendlichem Ritual, wie für andere Kaffee trinken oder auch für mich Kaffee trinken. Ich stehe auf und während mein Hund gerade ihr Futter morgens isst, kann ich mir in weniger als einer Minute schnell meine Portion AG1 machen und decke damit dann schon einen Großteil meines Vitamins- und Mineralstoffbedarfs direkt zum Start des Tages ab und habe das quasi schon mal einen Haken hintergesetzt. Das ist natürlich jetzt kein Ersatz dafür, sich dann den restlichen Tag wie Scheiße zu ernähren, aber das ist eine sehr hochwertige und vor allem sehr, sehr einfache Lösung da, für eine routinierte Basis zu sorgen, auf der man dann aufbaut. Also falls ihr das auch mal ausprobieren wollt, dann könnt ihr das super entspannt monatlich als Abo machen und nach Hause geliefert bekommen. Ganz ohne Vertragslaufzeit und ihr könnt jederzeit kündigen oder pausieren. Vor allem aber könnt ihr AG1 wegen der 30-Tage-Geld-Zurück-Garantie ganz einfach mal ausprobieren und schauen, ob das in euren Alltag auch so reinpasst und euch auch so bereichert. Wenn ihr jetzt auf drinkag1.com/altbau geht, bekommt ihr außerdem noch eine Flasche Vitamin D3 plus K2 und 5 Travel Packs gratis beim Abschluss des Abos on top. Also drinkag1.com/altbau. Alle Links sowie alle Details zu den gesundheitlichen Vorteilen der einzelnen Nährstoffe findet ihr natürlich wie immer im Link in den Shownotes. Und jetzt geht's auch schon weiter mit den neuen Geschichten.
So, und jetzt möchte ich mal was mitnehmen hier. Zwei nächste Geschichte.
Habe ich eine dabei.
Du bist nämlich, glaube ich, dran. Folge 118. Alter.
Folge 118. Meine Geschichte trägt den Titel Quid pro quo. Eichenwald war ein kleines idyllisches Dorf, eingebettet zwischen dichten Wäldern und stillen Feldern. Es war ein verschlafenes Örtchen, in dem ein jeder sich kannte und die Bewohner ungestört ihren täglichen Routinen nachgingen, ohne viel aufregende Unterbrechungen in ihrem Alltag. Die Kinder besuchten die kleine Dorfschule, die Eltern gingen zur Arbeit auf den Höfen und man traf sich am Abend in der einzigen Dorfkneipe. Und an jedem Sonntag versammelte man sich in der kleinen Pfarrkirche zur Andacht bei Vater Matthias. Vater Matthias, ein Mann mittleren Alters mit sanften Augen und einem ruhigen Wesen, war ein hochgeschätzter Mann in der kleinen Gemeinde. Er war bekannt für seine Hingabe, seinen Glauben und seine allzeit hilfsbereite Art. Es war eben diese Art, die die Dorfbewohner dazu brachte, sich bei allen Problemen oder körperlichen Leiden zunächst immer erst an Vater Matthias zu wenden, oft noch bevor sie einen Arzt aufsuchten oder sogar mit ihren Verwandten sprachen. Es war ein kalter Herbstabend, als sich die besorgten Eltern von Anna Müller, einem 8-jährigen Mädchen aus Eichenwald, an Vater Matthias wendeten. Sie machten sich Sorgen um die Kleine, da sie seit einigen Wochen aufgehört hatte, mit den anderen Kindern zu spielen, ja sogar zu sprechen. Sie verbrachte die meiste Zeit allein auf ihrem Zimmer und zog sich immer mehr zurück. Als Vater Matthias mit seiner Ledertasche über der Schulter das kleine Haus betrat, in dem er schon einige Male zuvor gewesen war, da von den Bewohnern des Dorfes oft zum Abendessen eingeladen wurde, wirkten die Eltern des Mädchens bedrückt, ja beinahe beschämt. Das kleine, bescheidene Haus war von innen ebenso unscheinbar eingerichtet, wie es von außen wirkte. Die Fenster waren mit halbdurchlässigen, bestickten Vorhängen verziert, die zwar Licht in das Haus ließen, neugierige Blicke in das Innere jedoch abhalten sollten. Die Eltern der kleinen Anna standen verlegen im Inneren vor ihrem Esstisch und drucksten ein wenig herum. Die sonst so lebhafte Frau Müller vermochte es kaum, dem Priester in die Augen zu sehen und hielt ihren Blick die meiste Zeit auf den Boden gerichtet, während sie unablässig nervös mit ihren Fingern an ihren Ärmeln rumfummelte. Doch auch der Vater des kleinen Mädchens war stiller als sonst. Es dauerte eine Weile, bis sie endlich mit der Sprache rausrückten. »Vater, wir glauben, wir befürchten, naja, dass vielleicht ein Dämon...« Frau Müller schluchzte. Vater Matthias nickte stumm. Er hatte schon damit gerechnet, solche Anfragen zu bekommen. In seiner letzten Andacht hatte er über eben dieses Thema gepredigt. Über die vielen Formen, die Dämonen annehmen können. Die vielen Wege, wie sie uns beeinflussen. Über die Alltagsdämonen, die unser Handeln lenken und unsere Gedanken infiltrieren. Er hatte gewusst, dass es nicht lange dauern würde, bis die ersten Bewohner Eichenwalds ihn um Hilfe bitten würden. Nach einigen kurzen Sätzen folgte er den besorgten Eltern hinauf in das Kinderzimmer. Das braunhaarige Mädchen kniete auf ihrem Bett und schaute stumm aus dem Fenster, ohne den Priester oder ihre Eltern eines Blickes zu würdigen. Vater Matthias sprach mit sanfter Stimme zu ihr, fragte sie, wie es ihr gehe, wie ihr Tag war und ob in letzter Zeit irgendetwas passiert wäre, doch Anna ignorierte ihn vollständig und starrte weiterhin aus dem Fenster. Also nahm der Geistliche einen Stuhl und setzte sich vor das Bett des Mädchens. Dann nahm er die alte Ledertasche von seiner Schulter, öffnete sie und holte mehrere Gegenstände heraus, die er alle sorgsam nebeneinander vor sich auf den Boden stellte. Zuerst ein Kruzifix. Es war aus alpenschwarzem Holz und von unzähligen Jahren und ebenso vielen Händen glatt und abgenutzt. In der Mitte des Kruzifix war eine Jesusfigur aus eiskaltem Eisen eingelassen, die das Kreuz ungewöhnlich schwer werden ließ. Danach zog Vater Matthias einen goldenen Kelch hervor. Er war klein, kaum größer als eine Kaffeetasse. Viele kleine und große Edelsteine waren darin eingelassen und glitzerten in der Abendsonne, die durch das Fenster schien. Auf den Kelch folgte eine Art Flakon aus Kristall mit einer klaren Flüssigkeit im Inneren. Der Verschluss war ebenso golden wie der Kelch. Geweihtes Wasser, erklärte er Annas Eltern, die stummfragend vom Türrahmen aus bei der Prozedur zusahen. Zuletzt kramte der Priester eine alte in Leder gebundene Bibel hervor, deren Einband deutlich zeigte, wie oft sie gelesen, studiert und gelebt worden war. Anna war mittlerweile neugierig geworden und hatte sich vom Fenster abgewendet, um den Geistlichen zu beobachten, wie er immer neue Kostbarkeiten aus seiner Tasche gezaubert hatte. Dieser sprach gerade ein lateinisches Gebet, während er den kleinen goldenen Kelch mit der Flüssigkeit aus dem Flakon füllte. Anschließend führte er ihn an die Lippen des Mädchens, die ihren Kopf jedoch widerwillig zur Seite drehte. Doch Vater Matthias griff kurzerhand danach und hielt ihn fest, während er den Kelch kippte, sodass das Wasser ihr drohte, über das Gesicht zu laufen, was sie dazu brachte, die Flüssigkeit doch lieber herunterzuschlucken. Während das Mädchen die Mundwinkel etwas angeekelt verzog, sprenkelte der Priester ein paar weitere Tropfen aus dem Flakon grob über ihr Haupt. Danach schlug er die alte Bibel auf und begann damit leise murmelnd einzelne Passagen daraus vorzulesen, unterbrochen von dem gelegentlichen Vaterunser und lateinischen Gebetsfetzen, wobei er das Kruzifix vor sich hielt. Anna schien das alles weniger zu interessieren, weshalb sie sich nach kurzer Zeit wieder dem Fenster zuwendete. Doch einige Minuten später veränderte sich ihr Blick ein wenig. Sie runzelte die Stirn, schaute immer wieder verunsichert über ihre Schulter zu dem Priester und ihren Eltern. Sie wurde sichtlich nervös. Während Vater Matthias weiter murmelte, fing das Mädchen langsam an zu zittern und wurde unruhiger. Mit einem Mal ging ein heftiger Ruck durch den Körper der Achtjährigen und sie krümmte sich schmerzvoll nach vorne und erbrach sich. Im selben Moment erfuhr ihre Mutter ein ängstlicher Schrei und der Priester erhob das Kruzifix empor. Seine Stimme wurde lauter. Anna schrie jetzt vor Schmerz, ihr Körper bebte. Dann schmiss sie ihren Kopf nach hinten und bog ihr Kreuz durch, sodass ihr Rücken das Bett kaum noch berührte. Ihr Atem ging schwer, keuchend. Ihr Körper sah aus, als müsste er jede Sekunde in zwei brechen. Kurz danach entspannte sich ihr Rücken und sie schaute empor. Doch ihr kindliches Gesicht war auf einmal zu einem grimmigen, schmerzhaft verkrampften Lächeln verzogen. Sowohl ihre Mutter als auch ihr Vater hatten bei dem Anblick hysterisch zu weinen und schluchzen begonnen. Nur wenige Sekunden später begann Anna wieder wild zu zucken, ja sogar um sich zu schlagen, sodass ihre Eltern ihre Arme festhalten mussten, damit sie den Priester nicht erwischte, während er mehrere Gebete in Latein aufsagte. Und tatsächlich schien sich das Mädchen langsam zu beruhigen. Ihr Atem ging noch immer keuchend, doch sie war offensichtlich erschöpft und ausgelaugt, genau wie ihre Eltern. Während der Vater noch immer besorgt neben seiner Tochter hockte und ihr die verschwitzte Stirn streichelte, wischte sich Frau Müller die Tränen aus den Augen und bedankte sich überschwänglich bei dem Priester. Doch noch während sie ihm die Hand schüttelte, wurde ihr Mann unruhig und zog so ihre Aufmerksamkeit auf sich. Immer wieder rief er den Namen seiner Tochter Anna, erst leise, dann immer lauter, dann fing er an, sie aufgeregt zu schütteln. Doch Anna atmete nicht mehr. Sie war tot. Als Anna Müller wenige Tage später auf dem kleinen Friedhof hinter der Pfarrkirche beerdigt wurde, war das ganze Dorf versammelt. Überall wurden Köpfe geschüttelt und man stützte sich so gut man konnte. Und während Vater Matthias eine letzte Predigt für die kleine Anna hielt, betonten die Eltern des Mädchens immer wieder, wie tapfer der Priester gegen die Dämonen gekämpft hatte, der ihre arme Tochter befallen hatte und wie unergründlich Gottes Wege doch seien. Als einige Zeit später alle Dorfbewohner den Friedhof verlassen hatten, stand Vater Matthias noch eine Weile an dem frischen Grab des Mädchens und versuchte die beunruhigenden Schatten auf seiner Seele zu verdrängen. Wenige Wochen später wurde er erneut gerufen. Dieses Mal war es das alte Ehepaar Berger, beziehungsweise Annette Berger, die ihn zu sich rief. Ihr Mann Erwin war seit einigen Jahren bettlägerig und wurde von ihr gepflegt, doch sie machte sich große Sorgen um ihn. Sie wusste, er war schon alt, doch sie erzählte, er träumte in letzter Zeit oft schlecht. Zumindest redete er im Schlaf oft wirres Zeug, aus dem sie sich keinen Reim machen konnte. Es klang teilweise fast wie fremde Zungen und unbekannte Sprachen. Und nach der letzten Predigt von Vater Matthias, die sich weiterhin stets um Dämonen und ihre Auswirkungen drehten, machte sie sich Sorgen, er könnte auch befallen sein. Das Ehepaar wohnte in einem großen, ehrwürdigen Haus, ungewöhnlich groß für das kleine Dorf Eichenwald. Frau Berger schien sich noch immer um den Garten zu kümmern, während alles andere immer mehr vernachlässigt wurde. Auch hier wurde Vater Matthias direkt zum Bett gebracht, in dem sich Erwin befand, der den Priester freundlich, wenn auch etwas schwach, begrüßte. Wieder packte der Geistliche seine Ledertasche aus, stellte die Gegenstände vor den bettlägerigen Mann und füllte das Weihwasser in den Kelch. Dann tröpfelte er es in den Mund des alten Mannes, der seine Augen schloss, als er es herunterschluckte. Erneut begann Matthias damit, die Riten des Exorzismus zu rezitieren, las aus seiner Bibel und hielt das Kreuz immerfort gleichzeitig schützend und anklagend vor sich. Eine ganze Weile passierte nichts. Erwin öffnete und schloss seine Augen, starrte an die Decke, zu seiner Frau Annette und zum Priester. Bis er sich plötzlich prustend erbrach. Sofort fingen seine Augen an zu flackern und er stöhnte geplagt auf, während sich sein Nacken verkrampfte. Wie zuvor erhob der Priester in diesem Moment die Stimme und ging mit dem Kruzifix auf den alten Mann zu, dessen Kreuz sich knackend durchbog und dabei die knochigen Rippen auf seinem Nachthemd klar zeigte. Auch sein Blick veränderte sich. Ja, sein ganzes Gesicht. Genau wie zuvor Anna verzerrte es sich zu einem grimmigen Grinsen, bevor er mit einem erleichterten Seufzer zurück ins Kissen fiel und ein langes, kehliges Stöhnen aus seinem Hals fuhr. Sein Atem wurde flach und seine Gesichtszüge entspannten sich langsam. Und noch bevor Vater Matthias seine Utensilien in seiner Ledertasche verstaut hatte, war Erwin tot. Bei seiner Beerdigung hielt seine Frau eine lange Rede. Er hätte eh nicht mehr viel Zeit gehabt und ihr war es lieber, er starb ein wenig früher mit gereinigter Seele, als wenig später und in dämonischer Verdammnis. Sie dankte dem Priester vielmals und noch bevor die Trauerfeier vorbei war, kamen mehrere Bewohner von Eichenwald zum Dorfpriester und ließen ihn wissen, dass auch sie Verwandte hatten, um die sie sich Sorgen machten und ob er nicht in den nächsten Wochen mal vorbeischauen wollte. Als alle endlich gegangen waren, verließ auch Vater Matthias das Grundstück der Pfarrkirche und ging nach Hause. Erschöpft betrat er das kleine Haus und legte seine Ledertasche auf den Esstisch. Er nahm die kleine Kristallflasche heraus und schlurfte mit gesenktem Haupt ins Badezimmer, wo er es beinahe vollständig mit Leitungswasser auffüllte. Dann öffnete er den Spiegelschrank und nahm eine kleine braune Flasche heraus, die mit einem weißen Kristallpulver gefüllt war. Er streute es großzügig in die Kristallflasche, verschloss sie und schüttelte den Inhalt. Er stellte die braune Flasche zurück und schloss den Spiegelschrank. Er schaute in seine eigenen müden Augen und öffnete erschöpft den Mund. Wie viele müssen noch sterben, bevor es genug ist? Auf einmal veränderte sich sein Blick. Seine Augen, eben noch müde und blutunterlaufen, schauten arglistig. Sein Mund verzog sich zu einem Grinsen und seine Zähne blitzten. Dann bewegte sich sein Mund erneut, doch es war nicht seine Stimme, die er hörte.
6 Seelen sollst du nehmen, um deine eigene zu befreien. So lautet die Abmachung.
Dann entspannte sich sein Gesicht und er wirkte noch müder als zuvor. Für eine Sekunde überlegte er, die Flasche in seinen Händen einfach an die Lippen zu setzen und sie auszutrinken. Doch etwas in ihm hielt ihn zurück und er steckte sie zurück in seine Ledertasche. Er würde sie morgen brauchen, wenn er die schwangere Frau Heidkrug besuchte.
Also Moment mal eben. Obwohl ich zugehört habe, die letzte Minute nicht ganz mitbekommen. Also, ja. Dass der die vergiftet, war mir schon klar, tatsächlich. Mhm. Also der Pfaffe ist halt ein Mörder. Kein Exorzist. Aber er vergiftet sich selbst?
Nee, er überlegt, das zu machen.
Aber warte mal, du sagst doch, seine Zähne blitzen. Er macht dasselbe wie...
Nee, ein bisschen anders.
Aber hat er... Mit wem redet er?
Mit sich selbst.
Mit sich selbst. Ja. Der ist irre.
Oder...
Besessen? Ach, Quatsch. Also, nee. Kurz habe ich dann sogar noch gedacht, dass es alles so ein abgekartetes Spiel ist, als dann die ganzen Leute aus dem Dorf alle kommen und sagen, hier, ich habe hier auch noch einen alten Erwin, der mal weg muss, wo ich mal erben will. Der ist auch besessen, mein Lieber. Komm mal vorbei mit deinem Zaubertrank.
Miraculix, komm rum.
Da habe ich dann nur gedacht, bei der Tochter... Ist das,
macht
das
nicht
da,
so viel Sinn,
da wird nichts vererbt oder so. Bei dem Erwin, da hätte man halt sagen können, Erwin hat nun auch mal lang genug gelebt und jetzt muss er auch mal gehen. Wir wollen ran an seine Kohlen. Okay, also der bringt lauter Leute um, aber was für ein Zufall, dass das ganze Dorf scheinbar voll mit Besessenen ist. Wo er ja hingerufen wird und dann soll er da sein Mittel geben und dann sind alle happy danach im Prinzip. Also er geht ja nicht rum und sagt, hallo, ich glaube, deine Tochter ist besessen, ich muss da mal mit Weihwasser kommen.
Nee, er fängt aber an, seine Predigten anders zu wählen über andere Themen.
Okay, aber was sollen wir jetzt glauben, dass er psychisch krank ist oder dass er...
Du kannst glauben, was du möchtest, Christoph, das ist ein freies Land.
Was heißt quid pro quo eigentlich übersetzt? Ist das Latein?
Das ist Latein, ja.
So eines für jenes so.
Ja, mäßig? So ein bisschen, ja genau. Geben und nehmen ist das irgendwie.
Ja, ne? Aber das ist ja ein bisschen ein unfairer Deal, 6-1.
6-1 ist ein bisschen unfairer Deal, ja.
Josh, was hast du uns da erzählt? Was hast du uns da erzählt?
Weiß ich nicht genau. Das erfahren wir alle in nur 2 Wochen.
Ja gut.
Während du dir deinen Kopf, obwohl nee, du musst jetzt erstmal was anderes machen, als dir den Kopf darüber zermartern, sondern das kannst du danach machen. Vorher musst du mir auch noch ein bisschen was erzählen, denn ich habe auch Lust.
Ach so, ich muss auch noch eine Geschichte erzählen, was meinst du?
Sollst du nicht einfach so was erzählen? Was meinst du? Kannst mir auch erstmal so noch was erzählen, aber ansonsten würde ich mir gerne eine Geschichte von dir anhören.
Okay, ich habe auch eine geschrieben, meine Geschichte heute heißt Der Kammerjäger. Es war der 24. Juni, als Werner am frühen Morgen schweißgebadet aus dem Haus trat, um beim Kiosk gegenüber etwas Kaltes zu trinken zu kaufen. Die Sommersonnenwende war vorüber und die Temperaturen für den Beginn der heißesten Jahreszeit ungewöhnlich hoch. Der Müll am Straßenrand, der seit Stunden in der Sonne schwitzte, verpestete die Luft so sehr, dass Werner unfreiwillig für einen kurzen Moment beim Über die Straße gehen die Luft anhalten musste. »Pfui, Deibel«, sagte er angeekelt und spuckte auf den Boden. »Was ist denn mit der Müllabfuhr los, Bernd? Machen die etwa Urlaub?« Bernd, der Kioskbetreiber, zuckte nur mit den Schultern. »Seit Tagen liegt der Dreck schon auf der Straße und zieht allerlei Ungeziefer an. Vor 2 Tagen habe ich beobachtet, wie sich 2 Ratten, die so groß wie Kaninchen waren, um einen vergammelten Pizzakarton gestritten haben. Diese Stadt geht wirklich vor die Hunde.« »Stadt«, hüstelte der Verkäufer. »Du meinst wohl eher das Drecksloch.« Nachdem Werner seine 2 Fläschchen bezahlt hatte, verließ er das kleine Geschäft und atmete tief aus. Vielleicht sollte dem alten Heizabschneider mal einer sagen, dass es in seiner Pissbude mindestens genauso schlimm roch wie auf der Straße. Der Zigarrenqualm, der den Laden vernebelte, war so dicht, dass man ihn mit der Hand zerteilen konnte. Und die billigen Frikadellen vom Discounter, die Bernd zu jeder Tageszeit naschte, taten ihr Übliches. Er schaute auf das kleine Papierschild am Flaschenhals. Die Buddel war schon wieder teurer geworden. »Der kriegt den Hals nicht voll«, beschwerte sich Werner und überquerte verärgert die Straße zu seiner Wohnung. Als er die Haustür zum Gemeinschaftsflur aufgestoßen hatte und gerade die erste Stufe der Treppe in Angriff nehmen wollte, stoppte er jedoch unvermittelt und hielt erneut den Atem an. Dieses Mal jedoch nicht, um nicht ohnmächtig zu werden, sondern um zu lauschen. Hatten es sich die Biester jetzt auch schon in seinem Haus bequem gemacht? Lautlos pirschte Werner durch den schmalen Hausflur und schaute dabei abwechselnd nach links und rechts. Doch durch das mit alten Zeitungen abgedichtete Fenster kam so wenig Licht, dass es schwierig war, viel in dem schmuddeligen Korridor zu erkennen. Wahrscheinlich kauerten die Viecher in irgendwelchen schmalen Ritzen und Löchern. Als Werner wieder in seine Dachgeschosswohnung zurückgekehrt war, pflanzte er sich sofort auf seinen geliebten Sessel und schaltete das Radio ein. Bisher war es ihm überhaupt nicht aufgefallen, dass die Müllabfuhr ihre Arbeit verweigerte. Doch scheinbar schien der angewachsene Berg an Unrat und der damit entstandene Gestank inzwischen schon zu einem wirklichen Problem geworden zu sein. Der Radiosprecher erklärte, dass viele Stadtteile inzwischen ernste Probleme mit Ratten und allerlei anderem Ungeziefer hätten. Kinderspielplätze, dessen Mülleimer ebenfalls nicht geleert worden waren, seien wegen der Ratten nicht mehr begehbar. Den Notaufnahmen der Krankenhäuser quollen geradezu über mit Obdachlosen, die mit Bisswunden der Nager übersät waren. »Diese Stadt ist wirklich eine Schande«, raunte Werner verächtlich und warf das erste geleerte Fläschchen in Richtung des Radios. Zur gleichen Zeit hielt auf dem Parkplatz des Rathauses ein rostbrauner Lieferwagen. Die weißen, von der Witterung etwas verfärbten Lettern in altdeutscher Schrift drohten zwar, sich von der Karosserie zu lösen, doch noch war das Wort Kammerjäger gut zu lesen. Der Fahrer war etwa 1,94 groß und versteckte seine blonde Mähne unter einer rot-grün gestreiften Schirmmütze, die zum Teil seiner Uniform gehörte. Denn auch sein Overall war kein klassischer Blaumann, sondern ebenfalls rot-grün gestreift. Nachdem er ausgestiegen war, ging er zur Rückseite des Wagens und holte von der Ladefläche einen kleinen Handkoffer. Diesen nahm er unter den Arm und verschwand damit hinter der großen Drehtür des Rathauses. Als die Dame am Empfang den neuen Gast bemerkte, zog sie überrascht die Brauen nach oben und zwang sich zu einem freundlichen Lächeln. »Ja, wie kann ich Ihnen helfen?«
»Ich habe einen Termin beim Bürgermeister«, sagte der bunt angezogene Fremde.
»Wie ist Ihr Name?«
»Jakob ist mein Name. Ich bin der Kammerjäger.«
Die Empfangsdame musterte den Mann im Overall für eine Sekunde und dann schien sie endlich zu begreifen. »Richtig, der Kammerjäger«, sagte sie und ihr Ton wurde etwas freundlicher. »Aber natürlich, verzeihen Sie, wenn ich vielleicht etwas kurz angebunden war. Ich glaube, ich habe mir einen Kammerjäger immer etwas anders vorgestellt.« »Das bin ich gewohnt«, sagte der Mann und entblößte beim Lächeln seine gelbbräunlich verfärbten Zähne. »Hier entlang«, sagte die junge Frau und führte den Mann in Uniform zum Fahrstuhl herüber. »Fahren Sie in den 4. Stock und gehen Sie anschließend einfach geradeaus bis zum Ende des Ganges. Dort befindet sich das Büro des Bürgermeisters.« »Vielen Dank«, sagte der Mann und drückte auf den Knopf mit der Nummer 4. »Nun, ich habe bereits einige Angebote von verschiedensten Dienstleistern erhalten«, sagte der Bürgermeister etwa 20 Minuten später. »Wieso sollte ich mich für Sie entscheiden?« »Meine Methode ist die beste«, sagte der rot-grün gekleidete Mann. Dann legte er den kleinen Handkoffer auf den Tisch des Bürgermeisters und präsentierte den Inhalt. »Das ist alles, was ich brauche.« Skeptisch warf Detlef Grimm, der schon seit über 10 Jahren das Amt des Bürgermeisters bekleidete, einen Blick in den kleinen Koffer des Mannes. Darin lagen 2 kleine Lautsprecher und eine Fernbedienung. »Ich verstehe nicht«, sagte er und schaute den Kammerjäger ahnungslos an. »Die Fernbedienung sendet einen Ton in einer ganz bestimmten Frequenz an die beiden Lautsprecher. Menschen können diesen Ton nicht wahrnehmen, aber Ratten können es. Es lockt sie an.« »Und wo wollen Sie sie hinlocken? In Ihren kleinen Bus? Ich glaube, Sie unterschätzen die Ausmaße unseres Problems ein wenig, mein Freund«, sagte der Bürgermeister. »Das lassen Sie mal meine Sorge sein. Also, kommen wir ins Geschäft. Wenn ich heute mit der Arbeit anfange, sind Sie Ihr Problem schon morgen los.« »Einverstanden«, sagte der Bürgermeister und schüttelte grinsend die Hand des Fremden. Als Werner am nächsten Morgen durch das verdreckte Glas seiner Fensterscheibe blickte, türmte sich der Müll noch immer am Straßenrand. »Wieso tritt diesen Faulpelzen nicht mal jemand in den Arsch?« Verärgert grapschte er sich sein Portemonnaie vom Wohnzimmertisch und schlüpfte in seine Schlappen. Auf dem Weg zum Kiosk gegenüber spitzte Werner die Ohren, doch konnte er dieses Mal keine verdächtigen Geräusche im Treppenhaus wahrnehmen. Wie jeden Morgen hatte Bernd auch heute wieder Frühschicht. »Moin Werner«, grüßte er seinen arbeitslosen Stammkunden. »Moin Bernie, stinkt ja immer noch zum Himmel da draußen, was?« »Ja, aber du glaubst nicht, was vor knapp einer Stunde passiert ist.« »Wieso? Hat der Streik endlich aufgehört?« »Das weiß ich nicht, aber als ich den Laden aufgeschlossen habe ich was hinter mir gehört. Klang so, als würde sich was hinter mir bewegen. Da dreh ich mich um und fall fast hinten über, so erschrocken habe ich mich.« »Ja, was ist denn passiert?« wollte Werner wissen. »Die halbe Straße, nein, die ganze Straße war voll mit Ratten. Die sind brav in Reih und Glied die Straße runter. Ich hab gedacht, mein Schwein pfeift.« »Und wo sind die Biester hin?« »Keine Ahnung. Ich hatte natürlich keine Lust, es rauszufinden. Auf jeden Fall Richtung Fluss. Ist ja irre.« Werner ließ die beiden Fläschchen in seine Tasche gleiten und legte einen Zehner auf den Tresen. »Du hast die Preise ganz schön angezogen.« »Beschwer dich bei denen da oben, Werner. Ich muss meine Rechnung im Gegensatz zu dir selbst bezahlen.« »Ja, ja. Ist ja gut, Bernie. Bis morgen. Bis morgen.« »Guten Morgen, Herr Grimm«, piepste die Empfangsdame, als der Bürgermeister gut gelaunt am nächsten Tag durch die Eingangshalle spazierte. »Guten Morgen, Frau Edelweiß«, antwortete der Bürgermeister. »Ist Ihnen heute Morgen zufällig etwas aufgefallen?« »Der Müll ist endlich weg.« »Richtig«, lachte Herr Grimm. »Wir haben uns endlich mit der Stadtreinigung einigen können. Und ohne Müll gibt es auch kein Ungeziefer mehr.« Der Bürgermeister lachte. »Und was ist mit dem Kammerjäger?« »Sie meinen diesen rot-grün gestreiften Clown? Der hat sich doch allen Ernstes auf einen Handschlag eingelassen. Na, wo sind wir denn hier? Im Phantasialand? Pah, der kann lange auf seine Bezahlung warten.« Die Empfangsdame kicherte gekünstelt, dann wandte sie sich wieder ihren Nägeln zu. »Einen schönen Tag, Frau Edelweiß.« »Ihnen auch, Herr Bürgermeister.« Als die Uhr am 26. Juni 12 Uhr Mittag schlug und Frau Edelweiß ihren Posten verließ, um Mittag zu machen, lief sie in der Eingangshalle an einem Mann in einem rot-grün gestreiften Overall vorbei. »Ah, der Herr Kammerjäger«, rief sie und machte auf dem Absatz kehrt. »Ich bin hier wegen meiner Bezahlung«, sagte der Mann knapp. »Ja, Ihre Bezahlung. Ich glaube, da gab es ein kleines Missverständnis. Wissen Sie, die Stadtreinigung hat Ihre Arbeit wieder aufgenommen und wenn der Müll erstmal weg ist, verschwindet das andere Problem ja von ganz alleine.« »Ich bin wegen meiner Bezahlung hier«, wiederholte der Mann monoton. Frau Edelweiß seufzte. »Hören Sie, wenn ich richtig informiert bin, gibt es keinerlei Vertrag oder Papierkram, dass die Stadt Sie offiziell beauftragt hat. Wenn Sie irgendeinen Beweis haben, dass Sie von uns einen Auftrag bekommen haben, dann kommen Sie in einer Stunde wieder. Dann bin ich nämlich aus meiner Pause zurück. Guten Tag.« Doch der Mann kam nicht wieder. Zumindest nicht mehr in die Lobby. Zwei große Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes versperrten ihm nämlich vor der Tür den Weg. Erst als Frau Edelweiß sah, wie der Transporter des Kammerjägers vom Parkplatz des Rathaus knatterte, entspannte sie sich endlich und konzentrierte sich wieder auf ihre Nägel. »Was ist das denn für ein komischer Kauz?«, rief Steffen und hielt Tim den Display seines Smartphones unter die Nase. »Sieht ein bisschen aus wie so ein Weihnachtself in der Aufmachung«, kicherte Tim. Die beiden Schüler saßen in der kleinen Bushaltestelle nahe der Gesamtschule und vertrieben sich die Wartezeit mit dem Anschauen von kurzen Videos. Die App Dare Zone, in der fast täglich neue Internet-Challenges gepostet wurden, hatte in ihrem Alter eigentlich jeder auf dem Smartphone. Und Tim und Steffen hatten bisher auch an so gut wie jeder viral gegangenen Challenge teilgenommen. Das Video, was die beiden Jungs sich ansahen, gehörte zum Kanal mit dem Namen Exterminator und hatte inzwischen schon mehrere Millionen Aufrufe.
»Weißt du was, Tim?«, rief Steffen plötzlich und riss die Augen auf. »Was ist?«, fragte er. »Die Brücke, um die es bei der Challenge geht, das ist hier. Das ist die Radieschenbrücke, gleich hinter der Altstadt.«
»Du hast recht«, antwortete Tim.
»Da müssen wir hin.«
Sofort machten sich die beiden auf den Weg und sie schienen nicht die einzigen zu sein. Denn ihre halbe Schule, nein, vermutlich sogar die ganze Schule hatte sich kollektiv auf den Weg zur Radieschenbrücke gemacht.
»Ich werde einen doppelten Salto machen, ich einen Seemannsköpper und ich mache einen Auerbach«,
riefen die Schüler durcheinander und sprachen dabei natürlich über die Challenge des rot-grün gestreift gekleideten Exterminators, der alle Zuschauer seines Videos dazu aufforderte, als Mutprobe von der Mitte der Radieschenbrücke hinter der Altstadt zu springen. Natürlich machte sich niemand der Kinder darüber Gedanken, dass der 400 Meter breite Fluss berühmt-berüchtigt für seine tückischen Strömungen war. Und je näher sie der Brücke kam, desto lauter wurde eine Stimme in Steffens Ohr. An der Bushaltestelle hatte er gedacht, dass er sich verhört hatte oder sich das Geflüster einbildete. Und den kleinen Lautsprecher hatte er auch nicht bemerkt. Doch jetzt am Brückengeländer war die Stimme klar und deutlich zu hören. »Spring«, sagte sie. Und Steffen und hunderte weitere Kinder gehorchten. Als die Presse am nächsten Morgen über den Vorfall an der Radieschenbrücke berichtete, leerte Werner gerade die zweite Flasche, die er bei Bernd gekauft hatte.
»Die Jugend von heute«, zischte er verächtlich, »nur noch Flausen im Kopf. Früher war es nur ein Sprichwort. Wenn er sagt, spring in den Brunnen, dann springst du hinterher. Doch waren die Kinder wirklich so dumm, jeden Mist zu machen, der im Internet verbreitet wurde?« »Naja«, dachte Werner, »was scherte es ihnen? Wenigstens war der Gestank vor seiner Tür und die Ratten in seinem Treppenhaus verschwunden.«
Es kommt mir doch ganz bisschen bekannt vor. Der Bürgermeister Grimm. Das war der Bürgermeister, ne?
Ja.
Ja. Ja, ich hab's, es hat geklingelt bei der Fernbedienung. Vorher nicht, tatsächlich. Vorher,
bei der Fernbedienung hat's geklingelt?
Ja.
Oh ja.
Vorher war es die ganze Zeit so, ja, irgendwie, keine Ahnung, Name ist komisch, die Klamotten sind irgendwie komisch, aber habe ich mir nichts bei gedacht. Und dann war es so, aha. Ja, hat mir sehr gut gefallen. War eine sehr schöne Version.
Danke.
Ich frage mich, wann es bei den Leuten geklingelt. Vielleicht hört es auch irgendwer und sagt jetzt gerade, wie geklingelt. Was hat geklingelt?
Weiß er es schon. Ich bin auf die Auflösung total gespannt.
Wir werden sehen. Nee, hat mir aber echt gut gefallen. Fand ich eine coole Variante. Vor allen Dingen, weil ich so ab der Mitte ungefähr dachte so, okay, aber
wie macht das jetzt?
Genau, wie macht das jetzt? Und dann fand ich das tatsächlich ganz gut in die Gegenwart gebracht.
Schön.
Ich habe übrigens immer mal nachgeguckt, wir hatten keine Geschichte, die Kammerjäger hieß.
Nee.
Ich weiß auch nicht, warum ich das dachte. Ich dachte an, also wie gesagt, ich hatte diese eine Unrat-Geschichte mit den Ratten. Mhm. Und du hattest die eine mit der
in der U-Bahn.
Mit dem komischen, mit dem Gollum, der da rumhängt. Die auf diesem Film beruhte irgendwie.
Ja,
so.
Ja, auf Creep.
Creep, genau.
Mit Franka Potente.
Ich habe auch keine Ahnung mehr, wie das hieß. Stimmt, Franka Potente, ja.
Das, die hieß die nicht so ein bisschen so ähnlich wie der Nachtschwärmer? So ein bisschen ähnlich?
Habe ich auch im Kopf. Aber ich weiß es gar nicht mehr. Es ist auch irgendwie, ich glaube, es war unter den ersten 50 Folgen oder so.
Ja, 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 ja. Ich glaube sogar noch deutlich drunter. Ich glaube sogar noch ersten 30 oder so.
Kann ich mal kurz gucken?
Ja.
Folge 34 war es. Also schon ziemlich am Anfang. Sekundenschlaf. Ja.
Stimmt.
Da ist sie kurz eingenickt und dann war sie eingeschlossen da unten. Ich erinnere mich. Oh, so lange
die gute
her,
alte
Alter.
Zeit, ey. Ich habe auch gerade, Josh hat gerade so ein bisschen gescrollt und ich habe gerade auch zu ihm gesagt, Alter, was wir für, also wie nicht viele? Im Sinne von, was wir für geile Geschichten geschrieben haben. Also natürlich auch, haben wir auch unfassbar geile Geschichten geschrieben, aber was wir auch teilweise noch damals für geile Origin-Stories zu den Geschichten hatten, so diese wahren Hintergründe zu
ja,
manchen
vor allen
Sachen,
Dingen war
geil.
Also einfach, ich finde, wenn ich da durchscrolle, es geht dir wahrscheinlich ähnlich. Ich habe die Hälfte, mehr als die Hälfte vergessen einfach. Man scrollt da durch und ich weiß ganz kurz nicht, was war das nochmal? Und dann guckt man rein und so, stimmt, das habe ich ja auch mal geschrieben. Das ist halt so viel mittlerweile, dass man einfach wirklich so viel davon schon wieder vergessen hat.
Ja.
Krass.
Ja, aber was ich immer nicht vergesse, sind unsere Sons und Sunnies, die uns hier monatlich uns
Sunnies, die weibliche Version?
Ja, in meiner Sprache ja.
Ja, okay.
Die uns hier monatlich den Arsch retten. Und zwar. Josh und ich wohnen ja auf der Straße. Und unsere Patreons und Steadies sorgen dafür, dass wir immer eine warme Mahlzeit bekommen. Mhm. Und natürlich möchte ich mich auch noch an dieser Stelle ganz herzlich mal generell bei allen Patreons und bei allen Steadies bedanken, die das tun und getan haben. Und aber an dieser Stelle auch ganz vielen Dank an Julian und an Daniel, die nämlich neu bei Steady sind und sogar bei Patreon ihre Mitgliedschaft geupgradet haben. Mhm. Vielen, vielen Dank, Leute.
Ja, vielen Dank dafür. Und vielen Dank auch an die Leute, die uns bei PayPal unterstützt haben. Und zwar Sebastian, Ole, Marie, Nina, Ulrike und auch Matthias. Vielen Dank euch. Und Ole, du machst mich fertig.
Ach, Ole, ich habe aufgegeben. Also ey, Josh ist da noch dran.
Ich bin da noch dran. Er schreibt, also sein Hinweis, sein Hinweis ist, wieso liege ich nicht mehr so häufig falsch wie früher? Ich raff es nicht. Ich habe mich selten in meinem Leben.
Ole spielt einfach ein diabolisches Spiel mit uns.
Ja, ich glaube auch. Das wäre so geil, wenn er einfach nur trollt.
Ja, er trollt. Wenn ihr uns auch trollen wollt und diabolische Spiele spielen wollt, wenn ihr uns die nächste warme Mahlzeit bescheren wollt, dann geht entweder in unsere Shownotes oder auf unsere Website www.geschichtenausdemaltbau.de. Dort könnt ihr uns bei Steady, bei Patreon oder bei Paper supporten. Da würden wir uns freuen. Für die Patreons gibt es auch ein bisschen was on top mittlerweile. Mhm. Ein paar extra Geschichten, werbefreie Folgen, bisschen Bonus. Bald steht Halloween für der Tür. Da gibt es auch mal wieder was dazu.
Ja.
Da könnt ihr euch drauf freuen und wir würden uns da rüber auch sehr freuen.
Worüber
der war einstudiert.
Worüber wir uns auch sehr freuen würden, wäre, wenn ihr uns bei Instagram folgt, denn da könnt ihr interaktiv teilnehmen, sagen, was ihr glaubt, ob die Geschichten wahr sind oder nicht, ein bisschen klugscheißern, was wir immer sehr, sehr gerne mögen, um eben diese zwei Wochen nach zwei Wochen Sachen korrigieren zu können, brauchen wir Input von euch, all das sehr gerne über Instagram. Außerdem gibt es da auch ein bisschen Hintergründe zu wahren Geschichten und den Auflösungen. Genau, da ist so die Hauptplattform für alles Interaktive. Falls ihr uns sonst irgendwas mitschicken wollt, irgendeine Nachricht, irgendeine andere Anreiz, für irgendwie eine Geschichte oder irgendeine lokale Legende, dann alles sehr gerne auch über unsere Website. Da ist ein kleines Kontaktformular oder ihr schreibt uns auf irgendeiner anderen Plattform. Wir sind gut zu erreichen, würde ich behaupten.
Genau.
Es dauert nur manchmal immer ein bisschen, bis wir antworten, weil es ein bisschen viel ist, was da reinkommt.
Ja, dauert deswegen, ewig im Moment.
Ja.
Und wenn ihr uns bei oder wenn ihr uns per E-Mail kontaktieren wollt und ihr Geschichten habt, dann kleiner Tipp. Wenn ihr schon im Kopf habt, wer sich mit eurer Story oder eurem Thema befassen soll, dann schreibt direkt in den Betreff oder so den Namen desjenigen rein, weil dann, wenn die Geschichte zum Beispiel für euch ist und ich das Postfach aufmache, dann sehe ich sofort, ah, da habe ich nichts drin verloren in der E-Mail, da bin ich nicht gespoilert. Also kleiner Hinweis an dieser Stelle, dann verraten wir nicht sozusagen ungewollt dem anderen eine eventuelle Hörergeschichte oder wahre Legende zum Beispiel.
Yes.
Genau. Außerdem könnt ihr uns noch eine Bewertung schreiben, wenn ihr mögt. Da würden wir uns drüber freuen. Denn wenn man gut bewertet wird, finden vielleicht auch viele andere Menschen zu unserem gut bewerteten Podcast.
Und damit gehen wir jetzt in das Ende unserer Folge. Und ich verabschiede mich herzlich von euch allen.
Leider kann ich Herrn Kliemann nicht so gut nachmachen. Aber das liegt auch einfach daran, dass er einfach so gesichtslos ist.
Ich wusste,
kein
dass das
Profil
kommt.
Hat.
Ja, kein Charakter.
Genau. Und deswegen überlasse ich jetzt hier unserem VIP die Abmord und bedanke mich ganz herzlich bei euch, dass ihr heute wieder
dabei wart.
Zugehört habt.
Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Geschichte aus dem Altbau.
Bevor wir dazu kommen, ob unsere letzten zwei Geschichten aus dem Altbau voller schauriger Ereignisse, gruseliger Phänomene und irgendwas anderem, ich sag's glaube ich jedes Mal anders, kommen wir zu der
Also da, so geht das hier nicht. Okay. Nur weil wir jetzt hier bei 118 sind, brauchst
du... Sag du mal ganz kurz, wie war das nochmal?
Ich habe das nicht über 100 Folgen durchgehend gemacht, aber wenn wir das machen, machen wir es richtig.
Also bevor wir zu unseren letzten zwei Geschichten voller schauriger Phänomene, gruseliger... Nee, ist falsch.
Schauriger Ereignisse.
Schauriger Ereignisse, gruseliger Phänomene und...
Unerklärbarer Phänomene.
Ich hab's echt vergessen.
Schaurige Ereignisse.
Nee.
Schaurige Ereignisse, unerklärbare Phänomene. Wann sind das drei Sachen?
Ja, es sind drei Sachen.
Sag nochmal, fang nochmal an.
Bevor wir zu unseren letzten zwei Geschichten voller schauriger Ereignisse, gruseliger. Nee. Schaurige Ereignisse, unerklärbare Phänomene.
Schauriger Ereignisse, gruseliger.
Wie kann das denn sein, dass wir das.
Egal, mach!
Bevor wir dazu kommen, hier die kleine Spoiler-Warnung.